Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Wer einen Hund hat, der weiß, Reisen mit Haustier ist auf jeden Fall komplizierter als ohne, weil man muss unglaublich viel mitnehmen. Zum Beispiel den Hundenapf, Hundefutter. Außerdem sind Hunde nicht überall erlaubt. Man muss gucken, kann ich den hier mit an den Strand nehmen? Ja oder nein? So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr reist nicht nur mit einem Tier, sondern mit 80 Viechern um die Welt. Genauso heißt das Buch von Markus Huth. Man muss allerdings sagen, er ist nicht mit den Tieren gereist, sondern zu den Tieren hin. Und zwar 1,5 Jahre lang ist er als Tiersitter um die ganze Welt gereist, in die unterschiedlichsten Länder und hat da auf verschiedenste Tiere aufgepasst. Das klingt unglaublich lustig und bevor es losging, hat er erstmal gekotzt. Das klingt skurril. Er war bei einer Schamanin, weil er wollte wissen, was ist er eigentlich für ein Tier, also für ein Tiergeist sozusagen. Und wahrscheinlich war dieser illegale Drogentrip der Anfang. Es gab sehr, sehr viel Kotzen. Darüber hat mein Kollege Christoph Sterz mit Markus Huth gesprochen und wollte wissen, wie schlimm war's?
Ja, also das Kotzen gehört bei dieser Droge irgendwie dazu. Das ist Ayahuasca, heißt das. Das ist so ein Drogensud aus Amazonas, Pflanzen. Und da gehört das sich übergeben tatsächlich dazu. So, also jeder hat dann so einen kleinen Kotzeimer vor sich stehen. Und das ist in totaler Dunkelheit und man sitzt da irgendwie mit 14 Menschen in so einer Hütte und ich hatte immer Angst, dass ich in der Dunkelheit in den Kotzeimer von meiner Nachbarin fasse. Und sie ist dann so in die Ecke gekauert, irgendwie da. Und
ich hätte eher Angst, dass mich die andere Person neben mir ankotzt.
Ja, da muss man versuchen, dass man da noch so viel Bewusstsein hat, um die auf Sicherheitsabstand zu halten. Ja, das stimmt.
Okay, also tatsächlich alles vielleicht auch ein bisschen spooky und schwierig, aber hast du wenigstens trotzdem dann erfahren, was dein Tiergeist ist?
Ja, er hat sich nicht so eindeutig offenbart. Ich glaube aber, dass es ein Pfau war, weil ich so viele bunte Muster und Farben gesehen habe.
Okay, bist du eitel?
Ja. Naja, als Journalist hat man ja immer so eine gewisse Eitelkeit, glaube ich, in sich drin. Aber ich versuche das immer zu kontrollieren. Ja, aber so eine gewisse Tendenz auf jeden Fall. Sonst, ja, würde man wahrscheinlich kein Buch über sein eigenes Leben schreiben.
Okay, aber sagt der Pfau noch irgendwas über dich aus?
Ja, der Pfau sagt auch aus, dass man das Leben so ein bisschen mit Humor nehmen kann und nicht alles mal so ernst nimmt. Und das ist auf jeden Fall was ich auch mal versuche.
Markus, ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal einfach ein bisschen reisen. Nimm mich mal mit. Also fangen wir mal da an. Du hast gesagt, nachdem du jetzt dieses Tierritual hinter dich gebracht hast, wie bist du dann vorgegangen bei der Auswahl deines ersten Reiseziels?
Das erste Reiseziel hat mich sozusagen ausgewählt. Ich habe mich dann also auf diesen Webseiten angemeldet. Die heißen mindmyhouse.com habe ich benutzt und workaway.info.
Ist das so eine Art Tier-Airbnb?
Nee, das sind eigentlich nicht speziell auf Tiere fokussierte Seiten, sondern auf House-Sitting. Vielleicht muss ich erstmal die zwei Varianten des Tier-Sittings erklären, die ich da gemacht habe.
Ja, mach mal.
Das eine ist sozusagen, würde ich nennen, die Luxus-Variante des Tier-Sittings, House-Sitting. Das ist, wenn Leute irgendwo wohnen, meistens auch in exotischen Ländern, in schönen Häusern, und die müssen aber auch mal irgendwie in Urlaub fahren. Jetzt haben die aber so Haustiere und dann brauchen die jemanden, der auf die Tiere aufpasst und die füttert. Und da ist dein einziger Job sozusagen, diese Tiere zu füttern. Und ansonsten kannst du das Leben da genießen. So, kannst aufstehen, wann du willst. Es sei denn, die Tiere müssen jetzt unbedingt früh morgens fressen oder so, aber es kommt eigentlich selten vor. Das ist also sehr entspannt, ne? Da lebst du quasi wie in deiner eigenen Wohnung oder deinem eigenen Haus irgendwo anders und musst halt nur die Tiere dafür füttern. Zahlst keine Miete. Hast meistens auch ein Auto noch irgendwie von dem Besitzer bekommen, das du benutzen darfst. So kann man also sehr entspannt irgendwo ein fremdes Land kennenlernen.
Das klingt sehr gut. Und was ist die andere Variante?
So die Hardcore-Variante des Tiersittens, sag ich mal, die ist ein bisschen anstrengender. Die nennt sich Volunteering. Und da ist man sozusagen freiwillige Arbeitskraft und packt dann irgendwo in einem Betrieb mit an, der vielleicht Tiere hat oder wo Menschen wohnen, die halt gerade irgendwas bauen oder irgendwas haben, wo man mitarbeiten muss. Da war ich zum Beispiel auf einer Pferderanch in Bulgarien oder einer Zimtfarm in Sri Lanka. Und da sind meistens auch noch andere Freiwillige da und mit denen muss man dann zusammen irgendwie arbeiten, ne? So ein paar Stunden am Tag, dafür kriegt man das Essen auch noch gestellt Und das ist ein bisschen anstrengender, da kann man nicht so viel faulenzen wie beim Haussitten.
Und das Haussitting, also dieses Faulenzen, diese Luxusvariante, das war ja auch deine erste Station und zwar auf La Gomera war das, auf dieser Kanareninsel.
Ja, genau.
Und korrigiere mich bitte, aber einer deiner Jobs war es da, jeden Tag Koi-Karpfen einen Keks zu geben, stimmt das?
Ja, das stimmt. Da war so ein Fischbecken, also das war wirklich fantastisch. Als ich da angekommen bin, konnte ich es kaum glauben. Das war also so eine einsame Finca auf einem Hügel, ohne irgendwie Nachbarhäuser. Und die überblickte so den Atlantik, so tiefblau. Da hat man auch so gerahmt wurde der dann von Bergen und dann schwebten so die Wolken auf Augenhöhe vorbei. Der Sonnenuntergang genau über dem Meer. Wunderschön. Das war halt eine große Finca, so mit Natursteinen gebaut und so ein großer Garten auf mehreren Terrassen angelegt. Da wuchsen dann Bananenbäume und Papayas und Mangos, Pfeffer, Palmen, alles Mögliche. Und da durfte ich fast 2 Monate alleine leben. Also nur für mich war die da. Und ich musste dafür nur einen Hund und eine Katze füttern, ein paar Hühner hinterm Haus und dann gab es eben diese Koi-Karpfen. Die schwammen da in so einem Fischbecken und den musste man einmal am Tag musste man in so einen Keks reinwerfen. Und dann kamen alle so an die Oberfläche und haben den irgendwie sich alle geschnappt. Ja, und den Rest des Tages durfte ich dann in der Hängematte liegen und irgendwie lesen, Kaffee trinken. Ja, was man halt so macht, ne, im Urlaub.
Das heißt, das war so richtig chilliger Urlaub, klingt so zumindest.
Genau, das war so richtig schön chillig. Man sagt ja, dass so die richtige Entspannung erst einsetzt, wenn man sich so ein bisschen langweilt. Das setzte dann auch ein, so nach ein paar Wochen Einsamkeit. Aber da war man so richtig schön erholt danach.
Und vor lauter Langeweile hast du ja tatsächlich danach, als du da warst, auch noch jemanden kennengelernt, so ganz nebenbei, ne?
Das ist auch irgendwie passiert. Ich habe zuvor aus so einer, da gibt es eine magische Quelle. La Gomera wird ja auch die magische Insel genannt. Alles Quatsch, dachte ich. Hab dann aber trotzdem so aus Neugier von dieser Quelle getrunken, bei der man angeblich die große Liebe finden soll. Und ja, tatsächlich, ein paar Tage später habe ich dann jemanden kennengelernt, ja, und hatte dann, das ist jetzt auch noch meine Partnerin und wir haben ein Kind zusammen. Also hat diese Reise doch schon extrem mein Leben verändert, ja.
Also die hast du da auf La Gomera kennengelernt und ab dann seid ihr zusammengereist?
Genau, ich hatte dann noch 2 Stationen erstmal alleine, die ich schon vorher eingefädelt hatte. In Bulgarien auf der Pferderanch und in Kirgisistan bei den Schneeleoparden. Und danach bin ich aber wieder nach La Gomera zurückgekehrt und dann hat sie gesagt, ja, dann komme ich jetzt mit auf den Rest der Reise Tiersitten. Und dann waren wir sozusagen ein Tiersitter-Pärchen.
Aber du bist ja erstmal alleine weitergereist und zwar nach Bulgarien. Das interessiert mich tatsächlich, da hast du eben schon ein bisschen was von erzählt. Was war da los in Bulgarien?
In Bulgarien, ja, sehr schöne Berglandschaft. Im Sommer war das auch, im Juni oder Juli, sehr warm. Und als ich da ankam, das war so ein bisschen das genaue Gegenteil von La Gomera, ne? Das war also nicht, was man so sich mit Urlaub und Paradies vorstellt, sondern das war so irgendwie Ende der Welt Nomadenlager. Ja, da standen so ein paar vergilbte Wohnwagen auf der Wiese rum, keine andere Siedlung irgendwie in der Nähe. Da lagen Äxte rum und Kettensägen und irgendwie Stromkabel, also so richtig, wie man sich so ein postapokalyptisches Nomadenlager vorstellt. Und das war eine Wildwest-Ranch in Bulgarien, ne? Also mit so Wildwest-Thema. Pferde koppeln drumherum mit so Western-Pferden, so gescheckte. Und die, das war sehr interessant, gehörte einem Paar aus Polen. Und da stellte sich dann nach einer Weile raus, also nach ein paar Wochen, als ich dann da war und so die Geschichten von den anderen Tiersittern gehört habe, war dann klar, das war ein Paar, was vor der Polizei geflüchtet war und in Bulgarien untergetaucht ist, weil der Mann war irgendwie Börsenhändler gewesen und hat Anleger betrogen. Und als die Polizei denen dann auf die Schliche gekommen ist, dann ist er abgehauen mit seiner Frau. Und dann haben die alles, was die hatten, in diese Pferderanch investiert. So.
Das klingt spooky, Markus.
Das war auch ein bisschen strange. Vor allem der Typ, das war so ein richtiger jähzorniger, eifersüchtiger, wütender Panzerknacker. Ja, so sah der aus. Und der hat auch die ganze Zeit immer die Tiere angebrüllt, wenn er sauer war. Und also das war kein angenehmer Zeitgenosse. Und das Spannende war, dass denn die Polizei auch gefunden hatte, trotzdem in Bulgarien. Der war dann auch im Gefängnis 2 Jahre, war aber inzwischen wieder da. Während dieser 2 Jahre hat aber seine Frau sich irgendwie an das Leben ohne ihn gewöhnt und hatte da regelmäßig Affären mit irgendwelchen Tiersittern, die da waren. Auch gerade als ich da war, hatte sie eine Affäre mit einem Italiener, der da mit uns gelebt hat. Ihr Mann war aber auch da, war halt die ganze Zeit eifersüchtig und nicht besonders gut gelaunt. Ja, und in diesem Chaos war ich dann auch noch. So.
Und das heißt, du warst dann derjenige, der, während die anderen sich gestritten oder sonst was gemacht haben, musstest du dann die Tiere betreuen?
Ja, die haben schon die Tiere auch noch betreut, aber ja, es war keine angenehme Atmosphäre. Also das ist halt das Hardcore-Tiersitten, ne? Da musste ich jeden Morgen zum Sonnenaufgang aufstehen. Also mein Schlafplatz war eine Matratze in einem Armeeanhänger. Boah. Da bin ich dann jeden Morgen zum Sonnenaufgang in den Matsch gefallen und musste dann Hasen füttern. Truthähne war noch meine Aufgabe. Da musste ich die Milchkuh holen von der Weide. Da musste die Kuh gemolken werden mit so einer mobilen Melkmaschine. Die Kuh ist mir noch auf den Zeh getreten, mit voller Absicht.
Mit voller Absicht?
Und, ja, ja, also die mochte mich nicht besonders. Und war halt auch schon recht anstrengend, immer dieses frühe Aufstehen. Und wenn es halt gerade nichts mit den Tieren zu tun gab, dann mussten wir halt einen tiefen Brunnen buddeln, irgendwie für Wasser oder die Zäune ausbessern auf den Koppeln. Das war halt schon anstrengend. Und dann auch immer dieses menschliche Liebesdrama dazu. Ja, war sehr anstrengend. Zum Glück gab es noch die Pferde, weil das war wirklich sehr schön. Also das Reiten und so. Ja, das war ganz toll.
Hast du an dem Punkt gedacht, okay, bescheuerte Idee mit dieser Tierreise, ich lasse das jetzt?
Ja, kurz schon. Ich bin auch ein paar Tage früher abgehauen, als es dann bei so einer großen Party da eskaliert ist etwas. Die ganzen Emotionen, da habe ich dann gesagt, nee, mir reicht's jetzt. Und ja, wenn man da alleine am Ende der Welt bei so halb verrückten Leuten ist, merkt man schon, dass das auch ein bisschen riskant sein kann, ne, das Tiersitten. Deswegen ist immer ganz wichtig, dass bevor es losgeht, dass man sich halt die Profile der Leute genau anguckt auf den Internetseiten, mit denen telefoniert und skypt und so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Was sind das eigentlich für welche? Habe ich auch gemacht, hat nur irgendwie nichts gebracht.
Aber würdest du trotzdem resümierend sagen, dass die Reise jetzt mal abgesehen von diesen negativen Erfahrungen vor allem richtig cool und schön und interessant war?
Ja, auf jeden Fall. Also so eine Reise habe ich wirklich noch nie gemacht in meinem Leben. Hat mein Leben jetzt auch sehr umgekrempelt. Ne? Ich bin jetzt Vater, wir leben auf La Gomera. War nicht der Plan vorher. Also eigentlich bin ich ja gestartet mit dem Ziel, kostengünstig zu reisen, ne? Indem man da auf die Tiere aufpasst und nichts für Unterkunft bezahlen muss. Jetzt bin ich Vater, was ja nicht so kostengünstig ist, bekanntermaßen, aber trotzdem alles gut. Und hat schon sehr umgekrempelt, mein Leben, diese Reise. Ich durfte auch sehr viele interessante Tiere kennenlernen. So an manche habe ich mich echt so gewöhnt, also das waren schon richtige Freundschaften. Zum Beispiel auf dieser verrückten Pferderanch gab es so eine Ziege, die war so ganz anhänglich. In Kanada habe ich auf so einen 60-Kilo-Hund aufgepasst, Chester. Der war aber auch ganz sanftmütig, also ganz toller Kerl. Ja, die Tiere vergesse ich nicht mehr, die ich da kennengelernt habe.
Das ist mir auch aufgefallen in deinem Buch, in der Danksagung. Da steht, ich muss es mal kurz vorlesen, dieses Buch hätte nicht ohne die Mithilfe von Tieren und Menschen entstehen können, bei denen ich mich herzlich bedanken möchte. Und dann nennst du da eben den Chester zum Beispiel, diesen schweren Hund, Wasabi, Laura, Chichi und so weiter. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, okay, irgendwie kann das sein, dass du mit den Tieren besser zurechtgekommen bist als mit den Menschen? Waren die wichtiger?
Ja, also beim Haussitten, da sind die Menschen dann ja eh weg.
Ja, stimmt.
Dann ist man ja nur mit den Tieren da und bei dem Volunteering ja auf jeden Fall. Die Tiere sind meistens doch deutlich netter als Menschen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel die böse Milchkuh. Aber grundsätzlich wachsen einem die Tiere schon mehr ans Herz, ja.
Und was hast du gelernt, wenn du jetzt beim Volunteering vor allem warst? Was hast du da gelernt über das Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren?
Ja, ich fand es sehr interessant, dass egal wohin man geht auf der Welt, Mensch und Tier leben immer irgendwie zusammen. Ne? Also Haustiere gibt es in jedem Kulturkreis eigentlich. Und das ist schon faszinierend. Interessant fand ich dann auch, wie unterschiedlich die Tiere doch sind. Also wenn man jetzt nach Südostasien zum Beispiel geht, da stapfen da überall diese Warane rum. Ne? Das sind so große Echsen und die laufen da überall rum wie so Straßenhunde. Und alle finden das ganz normal. So, ich finde das komisch, dass da überall so kleine Drachen rumstapfen. Fand ich irgendwie witzig, so. Aber spannend ist, dass es zum Beispiel überall, dass der Mensch sich so an Katz und Hund gewöhnt hat, dass man die überall findet auf der Welt.
Ah, tatsächlich. Auch
faszinierend.
Also selbst da, wo auch die Warane leben?
Ja, da haben Menschen auch Hunde, ja klar. Und also es gibt so ein paar Symbiosen zwischen Mensch und Tier. Das scheint irgendwie kulturübergreifend überall so zu sein.
Und ich nehme mal an, also die Tiere kommen ganz gut damit klar, aber die Menschen machen es kompliziert.
Ja, also so Mensch und Hund vertragen sich, glaube ich, überall ganz gut. Mit diesen Waranen, ja, die sind auch ganz entspannt, die fressen halt den Müll der Menschen. Ne? Und meistens fahren die Tiere besser, die sich irgendwie an das Schicksal des Menschen gehängt haben. Also so Warane fressen den Müll der Menschen. Hund und Katz sind sozusagen die Schmusetiere oder Wachtiere für den Menschen. Diese Tiere fahren doch deutlich besser als, sage ich mal, so Schneeleoparden. Die leben irgendwo ganz alleine in Bergen. Mensch interessiert sich nicht groß für die und zerstört halt dann den Lebensraum so nach und nach. Ne? Und dann verschwinden die so langsam.
Das sind natürlich echt interessante Erfahrungen, die du gemacht hast, wo ich jetzt zuhöre und denke, oh krass, das wusste ich alles überhaupt nicht. Du hast ja jetzt diese eine Reise gemacht, die dein Leben komplett verändert hat. Hast du ja auch erzählt, du hast jetzt eine Familie so. Würdest du sagen, okay, ich mache nochmal eine Reise, auch in dieser Art, auch mit der Gefahr, dass sich mein Leben dann nochmal komplett ändert?
Naja, so Tiersitting mit Kind ist halt doch schwierig. Ne? Zum Beispiel beim House-Sitting, der Luxusvariante vom Tiersitten, ist es, glaube ich, so, dass man mit Kind einfach schwer was findet. Ne? Weil wenn du jetzt ein Haus hast und du fährst in Urlaub und du suchst dir da jemanden, der darauf aufpasst, ich glaube, da wärst du vorsichtig, dir Leute mit Kindern in dein Haus zu holen.
Ja.
Weil du hättest das ja gerne unbeschädigt zurück. Und mit Kind kann ja immer was sein, ne? Das kann ja plötzlich krank werden und dann muss man plötzlich weg. Und dann musst du dir wieder neue Leute suchen, so ganz spontan. Also das ist, glaube ich, schon schwierig. Und dann so beim Volunteering ist auch schwierig, ne? Wenn du dann am Ende der Welt in Bulgarien bist, da bei irgendwelchen Verrückten und du hast dein Kind noch mit dabei, um das du dich sorgen musst. Schwierig, glaube ich.
Okay, das heißt, das Kapitel ist abgeschlossen und das bedeutet, du brauchst eigene Haustiere.
Ja, wir haben auch eigene Haustiere auf La Gomera. Also wir haben 2 Katzen, 3 Hunde, allerlei Geckos im Haus. Die sind allerdings nicht unsere Haustiere, sondern leben einfach so. Hühner haben wir auch. Ja, also von daher vermisse ich die Tiere nicht. Ich habe sie bei mir zu Hause.
Und ohne Tiere geht's nicht mehr?
Nee, ohne Tiere geht's nicht mehr. So gewöhnt an die... es sind ja auch komische Geschöpfe, ne? So ist ja auch irre, was alles auf unserem Planeten lebt. Will nicht mehr ohne Tiere leben.
Das ist das Fazit von der Reise von Markus Huth. Der war 1,5 Jahre unterwegs und zwar als Tiersitter und als Haussitter auch. Aber ich glaube, das Tiersitten hat mehr Spaß gemacht. Er hat ein Buch danach darüber geschrieben, das heißt mit 80 Viechern um die Welt. Und was er da erlebt hat, hat er uns erzählt im Weltempfänger bei Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr sagt, ach, ich habe doch auch diese super verrückte Reise gemacht, die war so spannend, die hat mein Leben verändert, die hat mich geprägt und die war einfach crazy oder die hat eine verrückte Wendung genommen. Wenn ihr darüber reden wollt, ja, mit uns, wir reisen gerne gedanklich mit euch mit, meldet euch, wir freuen uns und erzählt uns gerne, wo ihr wart, schreibt uns eine Mail, mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.